Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute beginnt der erste Strafprozess, der einen der größten Steuerskandale Deutschlands aufklären soll. Cum-Ex ist das Stichwort, das bei den meisten wahrscheinlich nur ein diffuses Gefühl wachruft. Da wurde irgendwas hin und her geschoben, um Steuern zu vermeiden. Ulrich Ückerseifer kann das genauer erklären.
Wer Aktien eines deutschen Unternehmens besitzt, der erhält einmal im Jahr seinen Anteil am Unternehmensgewinn, die Dividende. Von der wird gleich mal 25% abgezogen, die sogenannte Quellensteuer. Beispiel BMW. Im vorigen Jahr erhielt man für jede BMW-Aktie 4 Euro Dividende. Ein Viertel davon, also 1 Euro, wurde direkt von der Depotbank an das Finanzamt abgeführt. Darum auch der Name Quellensteuer. Es geht direkt an der Quelle ab. Bei Deutschen ist der Fall damit erledigt. Sie sind in Deutschland steuerpflichtig und müssen zahlen. Ausländer aber nicht, denn sie sind in ihrem Heimatland steuerpflichtig. Und damit sie nicht Doppelsteuern zahlen müssen, erhalten sie eine Steuerbescheinigung und können sich die abgezogene Quellensteuer vom deutschen Fiskus erstatten lassen. An dieser Stelle kommt die Cum-Ex-Masche ins Spiel. Rund um den Tag der Dividendenzahlung werden Aktien intensiv über mehrere Käufer, Verkäufer und Banken gehandelt. Das Ganze mit nur einem Ziel. Für die einmal abgezogene Quellensteuer werden 2 oder sogar 3 Bescheinigungen ausgestellt und dann auch vom Finanzamt erstattet. Steuer erstattet bekommen, die vorher gar nicht gezahlt wurde. Das ist der Kern der Cum-Ex-Geschäfte. Dass dies nicht legal sein kann, sagt zwar der gesunde Menschenverstand, ist juristisch aber umstritten. Klarheit wird aller Voraussicht nach der Prozess in Bonn bringen.
Tja, wollen wir es mal hoffen, dass diese Klarheit kommt. Wolfgang Kaschuber weiter an meiner Seite. Sie sind Ethnologe, kein Finanzjurist, aber das sind ja die wenigsten von uns. Brauchen wir da ein Urteil? Angeklagt sind übrigens 2 britische Börsenhändler beim Landgericht Bonn. Brauchen wir da ein Urteil, das dem gesunden Menschenverstand entspricht?
Ich glaube, wir brauchen 2 Urteile. Wir brauchen ein juristisches Urteil, das klarstellt, was legal ist und was illegal ist. Und wir brauchen ein moralisches Urteil, das darüber urteilt, was ist legitim und was ist illegitim. Denn da sind wir in einem dieser Felder, in dem wir teilweise doch recht verzweifelt beobachten, dass Verantwortung für das Gemeinsame, für die Allgemeinheit sehr ungern übernommen wird. Die direkteste Form der Verantwortung ist nun mal die Steuer. Ja, ich finanziere alles mit, nicht nur mich sozusagen. Und an dem Punkt dann im Grunde genommen Betrugsstrategien zu entwickeln, die Steuerersparnis bedeuten auf Kosten der anderen, das ist natürlich eine moralisch-ethische Frage. Und es ist immerhin zu beobachten, dass es in der Bevölkerung darüber inzwischen, trotz dieser abschreckenden Bezeichnungen und Begriffe, ein Interesse dafür gibt zu sagen, wir wollen doch eine faire Gesellschaft haben. Ich glaube, diese Vorstellung von Fairness ist etwas, was in diesem Prozess auch eine Rolle spielt. Kann man vermitteln, warum einerseits sozusagen eine bestimmte Form von Steuerpolitik richtig ist und andererseits vermitteln, dass sie auch gerecht ist. Und darum muss es natürlich gehen.
All das müssen ja Menschen machen erstmal. Also wenn wir noch vor dem Bereich der Urteile und Verurteilung uns das anschauen. Und da stellt sich ja für mich, für viele wahrscheinlich die Frage, was sind das für Menschen, die das machen? Wir haben eine Stimme dazu, die ich gerne einspielen möchte. Ein Insider, der sich anonym im ARD-Magazin Panorama dazu zu Wort gemeldet hat und ein interessantes Bild aufgemacht hat.
Diese Menschen muss man sich als hochgezüchtete Rennpferde in ihrem Spezialbereich vorstellen. Sie sind Mathematiker, Wirtschaftsingenieure, ausgebildete Banker, Investmentbanker, die über viele Jahre gelernt haben, den Profit zu maximieren bis zum Anschlag.
Das ist die Einschätzung eines Insiders, der da zitiert wird in der Dokumentation von Panorama. Herr Kaschuber, bin ich naiv, wenn ich mich frage, ob es da nicht so etwas wie einen inneren Anstand geben müsste, dass man das nicht macht? Oder ist das wirklich einfach ein Wettbewerb, wo man sagt, was geht, machen wir?
Ja, das ist im Grunde genommen natürlich die Frage nach der Humanität, die wir haben wollen. Also wenn wir wissen, wir können jeden umbringen, sollten wir das vielleicht dennoch nicht tun. Wenn wir wissen,
und ich glaube, da funktioniert es auch, oder?
Ja, eben. Ja. Doch meistens. Ja. Wir leben ja noch, nicht so.
Noch ist es ja auch ganz
friedlich
zwischen uns.
Das gilt natürlich auch für viele andere Dinge, die wir dann unter Umständen nicht tun sollten. Und da gibt es eben sozusagen das Zusammenspiel von Bauch und Kopf. Und wenn mir mein Bauch sagt, ich hätte jetzt die Möglichkeit, Ich meine, jeder Handwerker hat die Möglichkeit, schwarz zu arbeiten. Trotzdem wird überwiegend weiß gearbeitet, nicht überwiegend schwarz, auch wenn wir manchmal so tun. Und gerade in dem Bereich eben, wo das Geld schon so breit vorhanden ist, so hoch da ist, würde ich jetzt nicht das edle Rennpferd im Grunde genommen als Vergleichsmetapher nehmen. Es ist eher der Tunnelarbeiter. Die Leute kommen nicht mehr raus aus einer Vorstellung, ich buddle mich in diesem Tunnel der Macht und des Geldes immer weiter nach oben und gucke nicht mehr links und rechts. Und links und rechts von mir sind die Gesellschaften. Wenn ich sowas in einer Vorlesung verdeutlichen will, dann sage ich immer, wir müssten vielleicht sichtbarer machen, warum auf der einen Seite gerade die Superreichen so viel Steuern sparen wollen, auf der anderen Seite aber Deutschland ja meistens doch nicht verlassen. Warum? Wären sie in Kolumbien, müssten sie die Hälfte ihres Vermögens für ihre Security-Armee ausgeben. Bei uns macht es die Polizei. Dafür müssen sie bitteschön mitbezahlen.
Ja, wenn wir also nicht auf den inneren moralischen Kompass vertrauen können, dann ist ja die Frage, wie regeln wir das? Und da gibt es so ein allgemeines Gefühl, gerade bei diesen internationalen Finanzgeschäften, dass dann die Nationalstaaten, der Staat machtlos ist. Ist er das?
Er ist an bestimmten Grenzen natürlich dann nicht mehr machtvoll, sondern muss verhandeln. Und er kann machtvoll werden nur, wenn er eben nicht nur als Nationalstaat auftritt, sondern eben als Verbund von Nationalstaaten. Das Geld ist unglaublich flüchtig, nicht nur aus unseren Portemonnaies der kleinen Leute, sondern eben gerade auch dort, wo die großen Kapitalien sitzen. Und es muss natürlich gerade eben die Bewegung des Geldes kontrolliert werden. Dazu braucht es eine neue Transparenz der Finanzmärkte. Das wissen alle. Aber alle versuchen sich natürlich so weit abzuducken, dass sie noch aus dem jetzigen nicht zufriedenstellenden Zustand eben ihren Profit ziehen. Ein Herr Juncker hat ja auch immer treuherzig in die Kamera geschaut und davon gesprochen, man müsse doch. Und Luxemburg war eines dieser Felder, wo solche Transaktionen eben auch gemacht worden sind.
Also, ja, genau. Das ist ja leider auch das Gegenbild. Auch das ist Teil der Geschichte, wenn man die letzten zwei Dekaden heranzieht als Maßstab, dass Politik da nicht nur irgendwie das Gefühl hatte, wir können das sowieso nicht regulieren, sondern ja eigentlich auch so die Grundtendenz hatte, lasst uns mal nicht zu viel regulieren, lasst uns deregulieren, damit da ordentlich Dynamik entsteht, die ja, das war zumindest immer der Wunsch, eine wirtschaftliche Dynamik auslöst, von der dann alle profitieren können.
Ja, wir lernen aber natürlich und wissen natürlich, Ungerechtigkeit im internationalen Finanzmarkt schafft keine Gerechtigkeit im nationalen Finanzmarkt. Nicht? Das ist natürlich auch eine Grundregel. Und es geht nur im Sinne der Transparenz, wenn wir die Flüsse des Geldes beobachten können, dann muss man auch über keine Neiddebatte reden, sondern dann kann man darüber reden, was faire Besteuerungen und faire Transaktionsformen sind. Man kann ja nur festhalten, all diese Formen, um die es hier geht, haben nichts mit Innovation und Investition zu tun, nur mit Spekulation.
Das wäre möglicherweise ein gutes Thema für die SPD, oder?
Wäre es. Man fragt sich ja, liegt schon lange auf der Hand. Also ich hatte vor 12 Jahren mal mit dem SPD-Vorstand geredet, das Thema, das kommen wird, ist Gerechtigkeit.